Das Buch habe ich mir auch bestellt. Das habe ich auch natürlich brav vorher gelesen und bin total überrascht, weil auf den ersten 10 Seiten immer dann, wenn jemand davon berichtet hat, habe ich gedacht, krass, das könnte ich sein. Die Probleme, die habe ich auch. Wahnsinn, dass es auch andere Leute gibt, die das Problem haben. Das war nämlich immer mein Gedanke. Andere Leute haben das nicht. Nur ich habe das.
Leben ohne Angst. Der Podcast über den alltäglichen Umgang mit Ängsten. Mit Martina Effmann.
Ja, heute ist Saskia bei mir zu Gast. Saskia ist 27 Jahre alt, kommt aus Nordrhein-Westfalen und arbeitet im öffentlichen Dienst. Sie ist Einzelkind, hat selbst noch keine Kinder. In ihrer Freizeit verbringt sie ganz viel Zeit mit ihrem eigenen Pferd. Das Reiten ist für sie nicht nur ein Hobby, sondern auch ein wichtiger Ausgleich im Alltag. Saskia beschreibt sich selbst als sehr kommunikativ und sehr strukturiert, also jemand, der ganz gerne plant und organisiert. Und manchmal, sagt sie selbst, vielleicht sogar ein bisschen zu sehr. Gleichzeitig bringt sie eine ganz große Offenheit mit und auch so über sehr persönliche Themen zu sprechen. Und genau deshalb freue ich mich so sehr, dass sie heute ihre Geschichte hier in meinem Podcast teilt. Willkommen bei Leben ohne Angst. Ich bin Martina Effmann. Ich führe eine Praxis für Psychotherapie, EMDR und Hypnose in Düsseldorf. Ich bin Heilpraktikerin, Coach und Autorin und ich freue mich, dass du hier bist. Saskia, hallo, schön, dass wir uns hier sehen.
Hallo Martina, ich freue mich sehr, dich zu sehen. Ja.
Na, und du hast eben schon gesagt, bist ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, es hat sich schon etwas gelegt und wenn nicht,
kommt das bestimmt.
Dann können wir immer auch eine Pause einlegen. Das glaube ich auch. Saskia, ganz viele, die uns heute zuhören, die kennen diese Angst, über die wir gleich sprechen werden, sehr gut. Und manche stehen noch ganz am Anfang und kämpfen vielleicht schon ganz viele Jahre damit. Ja, wann hast du zum ersten Mal bemerkt, dass deine Angst vor Übelkeit und Erbrechen mehr ist als eine ganz normale Sorge und dass sie anfängt, so dein Leben mitzubestimmen?
Ja, also ich habe immer mal wieder, dass natürlich Festivitäten anstanden, Gruppenreisen anstanden, mit dem Hobby irgendwie unterwegs zu sein, wo viele Menschen unterwegs sind. Und jedes Mal habe ich mir gedacht, fahre ich mit? Nee, besser nicht. Wer weiß, was passieren könnte. Und im Nachgang, wenn ich da mitgefahren bin, habe ich mich natürlich gefreut, dass ich es geschafft habe und dass es eine tolle Zeit war und habe das dann auch gar nicht mehr so präsent gehabt, dass ich überlegt habe, ob ich überhaupt mitfahren soll oder nicht. Aber wenn ich dann mal nicht mitgefahren bin, habe ich mich doch schon irgendwie geärgert und habe gedacht, warum? Warum bist du jetzt nicht mitgefahren? Die anderen hatten so viel Spaß, besonders dann, wenn die halt auch noch was gepostet haben. Hinterher haben alle darüber erzählt und ich war diejenige, die ja nicht drüber sprechen konnte und einfach nicht dabei gewesen ist, weil ich mir vielleicht sogar eine Ausrede habe einfallen lassen.
Ja, also das ist wirklich, wirklich spannend. Aber wenn du sagst, du hast dir eine Ausrede einfallen lassen, aber was waren denn deine Sorgen genau? Also wenn du das, du hast da was überlegt, aber was hast du überlegt, dass du wirklich nicht mitgefahren bist zu einer Veranstaltung? Was waren da so deine Gedanken?
Erstmal war ich natürlich aufgeregt, was auf mich zukommt. Klar war das Umfeld irgendwie bekannt, aber trotzdem der Ort, wo wir hingefahren sind, war neu. Ich wusste nicht, auf wen ich da treffe, wie es mir da vielleicht ergeht. Ich habe ganz lange wenig nur gegessen, ausgewählte Sachen nur gegessen und hatte natürlich dann auch immer Angst, dass ich nicht genug esse oder dass ich halt nichts zum Essen finde. Ich war immer selber gut vorbereitet, habe immer Kleinigkeiten zum Essen mitgehabt, wo ich dachte, okay, also irgendwie schaffe ich es über einen Tag. Und das waren so meine Gedanken. Wo fahre ich hin? Wie könnte es mir da schlecht gehen? Wo kann ich hin, wenn es mir schlecht geht? Was denken die anderen, wenn ich auf einmal raus will? Das waren alles so Gedanken, die ich überlegt habe und ja, wahrscheinlich auch schon zu viel analysiert habe, um dann zu entscheiden, ich fahre nicht mit.
Und was war dann nachher tatsächlich die Entscheidung, zu fahren oder nicht zu fahren?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich habe mich dann durchgerungen und habe gedacht, okay, die haben vielleicht auch was für mich organisiert. Wir hatten eine Situation, wo es um die Zimmerbelegung ging und es wurde extra für mich umgelegt, dass ich dann mit der einen Person auf ein Zimmer gehen konnte. Und da habe ich gedacht, Nee, die haben jetzt so viel für mich organisiert, ich kann jetzt nicht sagen, ich fahre nicht mit. Und das war dann so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, klar war natürlich dann der Weg, bis wir da waren, auch hart. Also wenn wir mit dem Bus gefahren sind, war es auch schon, dass ich gedacht habe, habe ich irgendwie Bauchschmerzen, kann mir schlecht werden. Ich wollte natürlich immer vorne sitzen im Bus, gar nicht hinten. Ich war mit meinen Sachen gut ausgestattet, Wasser, Cola, Brezeln, alles, was man so mit hat, was Mama früher so auch eingepackt hat, was man alles so gebrauchen kann, wenn es einem schlecht geht. Ich weiß, dass meine Mama früher immer einen kalten nassen Waschlappen mit hatte in der Tüte für den Fall der Fälle, für Kopf oder Nacken. Ja, und dann bin ich doch hinter mitgefahren und als wir dann angekommen sind und ich wusste, okay, hier bin ich jetzt und mir geht's gut und ich kriege auch hier was zu essen, war für mich das ganze Wochenende fein. Oder die Fahrt dann, dass ich gedacht habe, okay, ich schaffe das. Und dann habe ich auch nicht mehr drüber nachgedacht.
Also du hast im Prinzip, so wie ganz viele andere Betroffene auch, ne, du hast mit der Zeit so richtige Strategien entwickelt, um dich irgendwo anders auch sicher zu fühlen. Ne? Also stelle ich mir sehr, sehr anstrengend vor. Und auch sehr zeitintensiv. Und wenn du sagst, du hast ja auch Ausreden gebraucht, um halt mal nicht mitzufahren, was war das zum Beispiel? Also konntest richtig nicht offen darüber sprechen, über deine Ängste, oder?
Nee, das war tatsächlich in der Schule so, dass wenn natürlich dann die Abiturpartys anstanden, dass man irgendwie Geld brauchte dann fürs Abitur dann als Jahrgang. Das war dann so, dass natürlich die Frage kam, oh, und wer ist Samstagabend dabei? Ja, ich nicht. Ja, warum nicht? Und da kamen dann zum Beispiel meine Eltern ins Spiel, dass ich gesagt habe, nee, also Mama und Papa haben gesagt, gibt's nicht, ist nicht. Dann habe ich lieber in Kauf genommen, dass ich nicht dabei war, dass ich gesagt habe, dass meine Eltern mir das verboten haben, in Anführungszeichen, obwohl ich diejenige war, die gesagt hat, ich will da gar nicht hin. Und dann habe ich oft gesagt, ja, ich muss auch morgen früh raus, ich habe was vor, ich bin mit dem Pferd unterwegs. Und das hat dann irgendwie gezogen, hat natürlich dann auch ein bisschen die Freundschaft gespaltet dann irgendwann, wenn natürlich alle montags morgens über die Party des Wochenendes gesprochen hat und ich dann diejenige war, die dann da gesessen hat und gesagt hat, ja, war eine tolle Party, das freut mich. Ja, also ich hatte auch ein ganz anstrengendes Wochenende. Das war eigentlich so der Klassiker. Ich habe nicht eine einzige Abitur-Stufenfeier besucht. Das Abitur selber, die Feier, wo wir alle zusammengesessen haben, wo wir alle zusammen gefeiert haben, ja.
Hat sich im Prinzip dein Alltag in der Schulzeit und auch in dieser Zeit ja schon ganz schön von dieser Emetophobie, so heißt es ja, dieser Erkrankung von Übelkeit und Erbrechen, ganz schön beeinflusst. Ne? Was hast du noch alles so organisiert oder vermieden, um dich wirklich sicher zu fühlen? Gab es da noch andere Sachen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe dann irgendwann angefangen, wenn ich auf irgendwelchen anderen Festivitäten war, wie Schützenfest, wo ich dann ein bisschen älter wurde und dann auch irgendwann einen Führerschein hatte, dass ich dann entschieden habe, einfach selber zu fahren, weil ich dann weg kann, wann ich das möchte. Wenn ich das Gefühl habe, ich will nach Hause, dass ich dann auch einfach fahren kann und nicht darauf angewiesen bin, dass ich noch ein Taxi rufen muss oder irgendwelche anderen Leute noch nicht nach Hause möchten, sondern habe ich entschieden, okay, ich fahre einfach selber. Und da hatte ich einfach meinen Raum und natürlich auch meinen Platz. Ich habe dann irgendwann angefangen, die Uhrzeiten zu berechnen, wann ich noch was essen kann. Also Pommes, Currywurst, so eine typische Mantaplatte auf dem Schützenfest abends um 11 Uhr war dann nicht mehr drin. Ich habe dann wirklich überlegt, okay, wann fahre ich wohl nach Hause? Wann gehe ich ins Bett? Wann schlafe ich dann? Und dann zurückgerechnet, wenn ich jetzt was esse, wie lange mein Körper braucht, um das Ganze zu verarbeiten. Und habe dann entschieden, okay, ich esse jetzt noch was. Habe mich dann dazu entschieden, auch noch ein Körnerbrötchen zu essen, damit ich länger satt bin, weil ich oft auch in die Situation kam, dass ich nachts dann, dass mein Blutzuckerspiegel gefallen ist und dass dann auch eine Cola mich nicht mehr gerettet hat. Aber trotzdem wollte ich natürlich auch weiter feiern. Und es waren alles auch immer natürlich geplant an dem Rest. Also ich habe viel vorher immer gehabt am Wochenende und wenn dann natürlich auch noch abends eine lange Party anstand, weil man vielleicht sogar reingefeiert hat, dann musste ich meinen ganzen Tag danach planen. Wann frühstücke ich? Wann esse ich Mittag? Wann Abend? Wo gibt's was zu essen? Esse ich das? Esse ich das nicht? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Pommes vielleicht nicht durch sind auf dem Schützenfest, weil Massenbetrieb ist? das sind alles Sachen, die ich ja berechnet habe und natürlich dann auch organisiert habe. Ich hatte immer eine Flasche Wasser mit, egal wo ich hingefahren bin. Zum Schluss war es dann auch noch Cola, weil ich gedacht habe, Cola rettet mich auf jeden Fall. Was zu essen. Ich habe dann zwischendurch angefangen, nachts irgendwie noch einen Schokoriegel zu essen, um da irgendwie die Zeit zu überbrücken. Alkohol habe ich noch nie richtig getrunken. Also ja, als das dann so anfing, habe ich mal ein Bier getrunken und auch mal irgendwie einen Cocktail oder so, aber nie in Massen, dass ich sagen kann, dass es mir davon schlecht ging, weil mir das dann auch einfach zu schade war am nächsten Tag.
Ja. Aber ein Wahnsinn, wenn man überlegt, wie viel Energie dich das im Prinzip gekostet hat. Also jeden Tag oder zumindest vor solchen Veranstaltungen. Ne?
Auf jeden Fall,
das zieht sich ja wahrscheinlich auch in das normale Arbeitsleben oder in den normalen Alltag mit rein. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
War das eher Kontrolle oder eher der Versuch, so die Angst zu vermeiden?
Ich glaube.
Oder eine Mischung aus beidem?
Ja, beides. Also bis ich überhaupt gewusst habe, dass das Problem, was ich habe, einen Namen hat, bin ich immer davon ausgegangen, hat das viel mit Kontrolle zu tun. Aber als ich dann irgendwann wusste, okay, dass das Problem, was ich habe, diese Angst vor dem Erbrechen und vor der Übelkeit, nicht nur bei mir selber, sondern auch bei anderen Personen, die mir nahestehen oder auch nicht, habe ich gedacht, okay, dann ist es eher die Angst, die mich da dann auch kontrolliert, natürlich in irgendeiner Weise.
Ja, ich denke, ganz viele denken so bei Emetophobie nur an die Angst vor dem Erbrechen, ne? Aber ganz oft geht es ja um viel mehr, ne? Das kann Kontrolle sein, Sicherheit oder auch das eigene Nervensystem, ne? Also da stecken ja häufig so auch noch andere Sachen dahinter, ne? Was würdest du sagen, wie das bei dir vielleicht war? Oder wenn du da reinfühlst, was war das bei dir?
Ich glaube sehr viel, dass ich so ein strukturiertes Leben habe und dann auch schon irgendwie für brenne. Also ich sage so für mich, dass ich schon ein kleiner Monk bin, dass ich da wieder die Kontrolle habe und alles sehr genau strukturiere und organisiere. Das habe ich früh gelernt und da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich das so früh gelernt habe, auch eigenständig was zu machen, eigenständig zu arbeiten und meine Termine natürlich auch selber zu koordinieren. Ich sag mal, jeder, der zuhört und ein Pferd hat, weiß, was es bedeutet zu organisieren mit Hufschmied und Impftermin und Wurmkur geben und Zähne machen etc. Von daher habe ich das relativ früh auch schon natürlich im Hobby gelernt, aber es hat sich dann schon sehr auch auf meinen ganzen Alltag überlegt quasi.
Würdest du eher sagen, dass dieses strukturierte Sein ja eher eine Stärke von dir ist oder war es irgendwann auch eher eine Belastung?
Beides. Also auf der einen Seite würde ich im Vorstellungsgespräch natürlich sagen, ich bin super strukturiert und organisiert. Aber auf der anderen Seite ist das auf jeden Fall auch eine Schwäche, weil ich das dann gerne auch so hätte, dass alle anderen genauso strukturiert sind. Und das ist natürlich dann schwierig, wenn dann zwei Welten aufeinander prallen quasi. Aber dass ich natürlich irgendwann damit umgehen gelernt habe, dass halt nicht alle so strukturiert sind wie ich und dass ich natürlich auch total eingeschränkt bin. Also Flexibilität war früher was, fahren wir heute nach Holland? Gar kein Problem. Und jetzt so in der letzten Zeit war es eher so, also da muss ich erstmal organisieren und gucken, wie machen wir das? Oder wenn spontan irgendwie Termine ausfallen, sich Zeiten ändern, dann bin ich sofort aus dem Konzept und denke, oh Gott, wie mache ich das jetzt? Ich habe noch das und das und das und das und das und das auf meiner Liste. Wie schaffe ich das jetzt alles, wenn diese eine Sache nicht funktioniert? Und das nimmt einem natürlich total viel Raum zum Leben.
Ja, es kostet viel Zeit und nimmt dir auch die Flexibilität. Na, würdest du sagen, dein Nervensystem war damals so dauerhaft auf Alarm gestellt, dass du immer dieses Thema... Ja,
schon. Ja, egal wo ich hingegangen bin, wo ich hingefahren bin, es war immer der Gedanke, habe ich was zu trinken, was zu essen mit? Wann habe ich zuletzt gegessen? Wann kann ich das nächste Mal essen? Wo fahre ich hin? Kann ich da weg? Ich sag mal so, auch Restaurantbesuche waren auch eher so, ich suche mir den Platz an der Tür und nicht in der Sitzbank ganz hinten, sondern eher halt am Rand oder am liebsten auf dem Stuhl mit vorher. Ich komme in den Laden rein und check erstmal ab, wo sind die Toiletten? Falls es mir schlecht geht, wo kann ich hin? wo ist die nächste Tür? Und im schlimmsten Fall kann ich auch einfach nach Hause fahren, weil ich habe ja mein Auto mit.
Hm. Rundrum abgesichert sozusagen, ne?
Ja.
Mhm. In der Komfortzone.
Genau.
Gab es denn bei dir dann irgendwann, gab es bei dir einen Wendepunkt, wo du gemerkt hast, ich möchte eigentlich mein Leben zurück, weil du vorhin gesagt hast, früher war es ja auch anders, ja?
Ja, es ist ganz interessant. Mhm. Also ich habe auch schon viele tolle Urlaubsreisen hinter mir, die auch weiter weg sind als eine Stunde Flugzeit. Und das habe ich auch alles geschafft. Und irgendwann habe ich, glaube ich, das ein bisschen überstrapaziert und habe ein Festival besucht, wo es dann ja über mich kam quasi, wortwörtlich. Und danach bin ich eingebrochen in meinem System. Danach ging gar nichts mehr. Und als es dann hieß, dass wir mit der Familie auf engen Raum wohnen für die nächsten Tage und auch erstmal mit einem Auto, wo ich nicht weiß, wo ich sitze, ob vorne, ob hinten, mit Schränkchen hinten drin, war es einfach voll. Und dann 4 Stunden fahren, habe ich gedacht, nein, das kann ich nicht. Und da habe ich dann, also da war mein Freund dabei, der natürlich eine große Rolle in meinem Leben spielt und wo ich immer gesagt habe, ich weiß nicht. Und meinst du, das schaffe ich? Und ja, das schaffst du. Und das war der erste Moment, wo ich gesagt habe, nein, und das schaffe ich nicht. Und da hat er gesagt, okay, ich verstehe das, aber bitte tu mir einen Gefallen und such dir Hilfe. Wo ich gesagt habe, ja, du hast recht, weil ich habe immer gemerkt, wenn ich irgendwo im Urlaub war und mein Nervenkostüm runtergefahren ist, wirklich bis auf ganz low, dass ich gemerkt habe, eigentlich geht's mir gar nicht gut. Und ich möchte jetzt sofort weg aus dem Urlaub, ich möchte jetzt sofort nach Hause, zurück in meinen Konstrukt von Alltag, wo ich weiß, was, wann, wie ich wo zu tun habe. Und dieses einfach mal einen Tag am Strand liegen ist dann so, ich muss noch machen. Was muss ich noch machen? Ich überlege, was wird sie jetzt zu Hause machen? Dass ich da wirklich traurig war, dass ich da weinend gesessen habe, überfordert gewesen bin mit dieser Stille, würde ich sie benennen. Hm. Und da habe ich
gedacht, kommen vielleicht manchmal Gedanken und Gefühle hoch in der Stille, ne? Also genau. Nicht in der permanenten Ablenkung und Organisation, ne?
Ja. Hm. Und da habe ich dann immer gesagt, ja, wenn du aus dem Urlaub kommst, dann holst du dir Hilfe. Und dann war ich ja wieder zu Hause und dann war wieder alles super. Da war alles schön, da hatte ich alles hier und ich wusste, wo ich hinfahre. Und habe dann das natürlich wieder verworfen bis zum nächsten Urlaub. Und dann habe ich gedacht, nee, du musst dir unbedingt Hilfe holen. Und das war jetzt der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich noch nicht mal mit meinem Freund und noch anderen Personen aus dem familiären Umkreis irgendwo hinfahren kann, weil ich mir zu viele Sorgen mache, wird es Zeit, dass ich mir Hilfe suche. Und das habe ich dann auch gemacht.
Mm. Ja, du hast dann ja den für dich sehr mutigen Schritt gemacht, ne?
Ja.
Hast ja Unterstützung geholt, genau. Vielleicht können wir das jetzt da mal so einen Punkt machen und mal gucken, wie war denn das? Was hast du, wie bist du vorgegangen? Welche Therapieform hast du erstmal gewählt?
Ja, also erstmal habe ich gedacht, ja, Psychotherapie, das ist auf jeden Fall das, was ich brauche. Und dann gegoogelt und ja, 1000 verschiedene Sachen, was Google sagt. Dann habe ich gedacht, nee, das hat ja so auch keinen Zweck, weil man ja auch so vom Hörensagen weiß, dass man ja auch nicht von jetzt auf gleich einen Termin oder einen Platz bekommt. Dass das ja auch immer sehr schwierig ist. Und dann habe ich erst eine Bekannte gefragt, die da ein bisschen mehr Bezug zu hat. Und die hat mir dann einen Termin beim sozialpsychiatrischen Dienst organisiert, netterweise. Und die haben sofort gesagt, ja, es muss auf jeden Fall in der Tagesklinik, wenn nicht sogar in der kompletten Aufnahme, geregelt werden. Hm. Und da hatte ich schon mir was rausgesucht. Ich hatte schon einen Platz für einen Langzeittherapieplatz und habe dann aber gedacht, ich weiß es nicht, ob das so das Richtige ist. Und weil ich wollte gar nicht aus meinem ganzen Alltag raus. Ich wollte dann nur zur Hälfte. Da habe ich gedacht, ob das dann gut ist oder nicht. Ich war total hin und her gerissen. Und im Endeffekt war es dann so, dass ich aufgrund von körperlichen Beschwerden, die ich dann schon entwickelt habe, beim Arzt gewesen bin. Und der mir diese...
Sorry, was waren das für körperliche Beschwerden?
Ja, ich hatte dann irgendwann wirklich Magenschmerzen. Ich habe dann nachts schlechter geschlafen. Ich habe total viel geschwitzt und war deutlich ja, mehr auf 180 zu bringen, weil ich einfach noch mehr angespannt war auf so einem Spannungsbogen, dass ich da gar nicht mehr von alleine runterkam. Und bin dann zum Arzt gegangen und habe gesagt, das und das und ich brauche jetzt Hilfe und ich habe hier Therapieplatz und ich brauche jetzt hier auch noch eine Überweisung und so. Nee, die stelle ich Ihnen nicht aus, war dann die Aussage. Und da habe ich gesagt, okay, was haben Sie für eine Alternative? Ja, ich gebe Ihnen mal eine Überweisung für einen Psychotherapeuten. Ja, aber auch da ruft man irgendwo an, heißt es, ja, also in 6 Monaten, wenn nicht sogar Warteliste, schwierig. Und dann hatte ich das Glück, dass ich diesen 116, 117 Aufkleber bekommen habe. Und durch Zufall hat diese Person oder die Psychotherapeutin, die macht Verhaltenstherapie, was man mir auch nahegelegt hat, was ganz gut wäre in meinem Fall.
Vielleicht magst du da noch mal was kurz zu sagen.
Genau, ich habe jetzt zuerst eine Verhaltenstherapie gemacht, auch bei einer Psychologin, die natürlich mir auch erstmal weitergeholfen hat. Allerdings so jetzt zum Ende hin war der Moment, wenn es wirklich ganz akut ist, mir nicht ganz so geholfen hat. Ich habe gelernt, damit im Alltag umzugehen und es anders zu strukturieren. Aber der Moment, wo ich es wirklich gebraucht habe, war leider nicht ganz erfolgreich. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt noch irgendwas anderes machen und habe gedacht, ich google das einfach mal und habe dann dich, liebe Martina, gesehen und habe gedacht, Mensch, das klingt auf jeden Fall spannend.
Hast vielleicht auch mal einen Podcast reingehört oder das Buch gelesen oder das wirklich auch nur von der Webseite?
Ich habe erstmal deinen Namen gelesen, deine Internetseite studiert und habe dann natürlich dein Buch gesehen und deine Podcasts. Das Buch habe ich mir auch bestellt. Das habe ich auch natürlich brav vorher gelesen und bin total überrascht, weil auf den ersten 10 Seiten immer dann, wenn jemand davon berichtet hat, habe ich gedacht, krass, das könnte ich sein. Die Probleme, die habe ich auch. Wahnsinn, dass es auch andere Leute gibt, die das Problem haben. Das war nämlich immer mein Gedanke. Andere Leute haben das nicht. Nur ich habe das. Ja. Aber es gibt genug Leute, die das Problem auch haben, habe ich ja in dem Buch gelesen. Und dann habe ich den Podcast gehört und habe gedacht, wow, Respekt an die Person, die das da sagt. Und habe dann für mich entschieden, dass eigentlich dieser Werdegang auf jeden Fall aufzeichnungsfähig ist. Von daher bin ich super dankbar, dass ich hier heute sitze und auch jetzt meine Reise teilen kann, weil ich natürlich genauso wie das Mädchen in dem Podcast möchte ich natürlich auch andere ermutigen, das zu machen, weil die Reise lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, du bist dann vor gar nicht ganz so langer Zeit bei mir gewesen, ne?
Genau. Ja, letztes Jahr im August hatten wir das erste Gespräch.
Wie ist es dann? Was hat dich, wie hast du die Therapie erlebt? Also ich möchte ja nicht hier über meine Therapie erzählen, aber was hat dich vielleicht überrascht oder wie war das für dich? Vielleicht magst du da ein bisschen was teilen. Ich könnte mir vorstellen, dass das viele Zuhörer interessiert.
Auf jeden Fall, weil ich konnte mir am Anfang nicht so viel darunter vorstellen. Als ich gelesen habe, Hypnose, denkt man natürlich immer an diesen Klassiker, was man auf irgendwelchen Geburtstagen mit so einem Zauberer und sowas macht. Aber da habe ich ganz schnell festgestellt, nee, wir sind hier auf einer ganz anderen Ebene. Und zur anderen Ebene fällt mir ein, dass ja der Weg ins Unterbewusstsein war mir gar nicht so bewusst tatsächlich. Weil man sagt das zwar immer, ja, im Unterbewusstsein denkt man das, hat man das. Aber dass das Unterbewusstsein doch so viel mit einem machen kann und doch so sehr das Leben bestimmen kann, hat mich doch überrascht. Und als wir dann drüber gesprochen haben, was vielleicht früher gewesen ist, habe ich gedacht, Wahnsinn, wie viel man eigentlich verarbeitet im Unterbewusstsein, was einem gar nicht mehr so präsent ist. Und wie viel, ja, ich habe es Magie genannt, wie viel Magie dieses Unterbewusstsein hat und was das positiv als auch negativ natürlich im Leben anrichten kann. Also anrichten wortwörtlich.
Ja, spannend. Du hast dich da gut drauf einlassen können, ne? Und auch viel für dich entwickeln können. Gab es da so einen Moment, wo du selber in der Therapie gemerkt hast, hier passiert wirklich was mit mir?
Ja, auf jeden Fall. Also nach der ersten Sitzung, wo wir erstmal nur gesprochen haben und du mir deine Methode erklärt hast, habe ich gedacht, okay, ich lasse mich da jetzt drauf ein. Und als es darum ging, dass wir erstmal einen Ort finden, wo ich mich komplett runterfahren kann, habe ich gedacht, ganz klar, auf jeden Fall am Stall bei den Pferden. Logisch. Ist ja sonst auch immer super da. Das ist das Erste, was mir nicht eingefallen ist. Es war sofort was anderes, wo ich gedacht habe, wow, das hätte ich nicht gedacht. Und das einfach so zu verarbeiten und zu festzustellen, dass es auch noch was anderes gibt, was eigentlich in einem arbeitet, etwas hoch, also hochzuholen, um zu sagen, okay, ich lasse mich da jetzt so komplett drauf ein. Auf jeden Fall. Also richtig gut.
Ja, spannend, ne? Und irgendwie schwer auch zu transportieren, ne? Also ich werde ja ganz oft gefragt, wie ist denn das? Können nicht mehr Patienten mal über so die Hypnose was sagen oder so? Das ist sehr, sehr individuell, ne? Aber man fühlt halt, ne, danach, was gibt es für Veränderungen, ne? Wie kann ich mit den Themen umgehen? Also wo merke ich in meiner, ja, in meinem normalen Alltag, dass so eine Therapie auch hilft, ja?
Ja.
Wie war das bei dir? Gab es da eher so viele kleine Veränderungen oder wann hast du das erste Mal bemerkt, dass sich so zum Beispiel deine Gedanken ruhiger geworden sind, dass du weniger darüber nachdenkst?
Ja, also ich hatte direkt irgendwie weniger Nebel in meinem Kopf. Also ich habe sofort gedacht, es ist irgendwie weniger los. Ich musste nicht mehr so viel nachdenken und ich habe auch gar nicht so den Ansatz gefühlt, über Sachen nachzudenken. Also es gab Zeiten, da bin ich zum Beispiel gar nicht, also musste ich jeden Morgen überlegen, ob ich zur Arbeit gehe, ob es mir gut geht, wie es mir da geht, wenn es mir schlecht geht. Und das habe ich seit dieser Zeit gar nicht mehr. Ich gehe mit Freude wieder zur Arbeit, ich habe Spaß daran, mit den Menschen auf der Arbeit zu arbeiten und habe da gar nicht mehr so drüber nachgedacht. Das heißt, mein Gedankenkarussell ist so gut wie abgeflacht. Wenn ich auf Festivitäten bin und da doch der Alkoholkonsum mal etwas höher ist und es dann vielleicht doch mal dazu kommt, dass es jemandem da nicht ganz so gut geht, weil ist das so, ich nehme das wahr, ja, aber es ist nicht mehr so, dass ich denke, oh Gott, wo muss ich hin und ich muss hier weg und was passiert jetzt als nächstes, sondern wirklich, okay, das ist passiert, da hat sich jemand übergeben draußen, das wird jetzt weggemacht, okay. Ich war damit einfach, das war einfach da und das war in Ordnung. Ich hätte es jetzt nicht unbedingt selber wegmachen wollen, aber ich glaube, das kommt dann als nächster Step. Aber es war einfach, das gehörte einfach dazu, wie das Frühstücksei morgens zum Frühstück.
Touch dich nicht mehr so an, ne? Berührt dich nicht mehr so, vor allen Dingen nicht so negativ, ne? Dass dich so negativ triggert, ne? Ja, woran merkst du heute im Alltag, also ganz konkret, dass du freier geworden bist als früher? Das ist ja schon mal sowas, wo du sagst, ich gehe einfach morgen, stehe auf und gehe zur Arbeit und mache mir gar keine Gedanken mehr darum. Ne? Gibt es noch andere Dinge, wo du das merkst oder was du hier für uns oder mit den Zuhörern teilen möchtest?
Ich habe wieder mehr Lust, irgendwas anderes zu machen. Also ich möchte gerne irgendwo hinfahren, mit Freunden irgendwo hinfahren und nicht hier im Café um die Ecke einen Kaffee trinken gehen, sage ich mal, sondern wirklich, dass man mal mit den Mädels nach Holland fährt zum Shoppen, wo ich ja sonst gar nicht dran gedacht habe. Ich habe tatsächlich wieder Reisewünsche. Ich möchte gerne in Urlaub und das nicht nur 4 Stunden Autofahrt entfernt. Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Also wenn ich so die Werbung sehe im Fernsehen, ist es nicht mehr dieses, boah, nee, also ich fahre gar nicht mehr mit dem Kreuzfahrtschiff, sondern ist eher so, ja, könnte ich mir vorstellen. Wann können wir denn wohl los? Ja, also wirklich solche Sachen, es ist einfach deutlich angenehmer. Ich bin nicht mehr so gestresst im Ganzen. Ich kann deutlich klarer denken. Ich kann mich besser konzentrieren, weil nicht meine Aufmerksamkeit irgendwo anders ist. Weil ich denke, oh, da kommt einer. Wie sieht der aus? Oh, der hat gehustet. Und oh, wo muss ich hin? Sondern wirklich so, ach so, der hat gehustet. Ja, gut. Also wirklich, das ist einfach befreiter im Leben geht.
Hast du eine Idee, was aus der Therapie dir da am meisten geholfen hat? Ist es die Hypnose? Ich meine, wir machen ja auch viele Übungen. Es gibt die Gedankensystemkontrolle. Es ist ja so ein Zusammenspiel aus verschiedensten Sachen. Gibt es da was, was du rauspicken würdest, wo du sagst, das hat mir am meisten geholfen? Oder glaubst du, es ist eher so ein Gesamtgemenge?
Auf jeden Fall ein Gesamtgemenge, wobei dieses Gedankenkarussell was wir entworfen oder was gegen das Gedankenkarussell wirken soll, was wir gemacht haben, auf jeden Fall schon hilft, weil wir haben natürlich da einen Prozess entwickelt, wenn das anfängt, woran man denkt und irgendwann waren, ich habe das immer in Etappen gesehen, ich hatte 3 Etappen und irgendwann bin ich nur noch bis zur ersten gekommen und dann war das schon erledigt. Dann waren schon meine Gedanken wieder woanders und ich war abgelenkt und es war sofort dieses befreiende Gefühl. Ich konnte wie durchatmen, als wenn so das Herz einmal so ein Seufzer macht und sagt, ja, Mensch, und weiter geht's. Ich glaube,
ja,
das,
wie schön, ne?
Das war's. Ja.
Ja. Ja, vielen Dank, dass du das teilst. Vielen Dank, dass du uns da so mitnimmst auf deine Reise, ne? Die ja gar nicht so lange, was haben wir jetzt, was ist März, ne?
Ja.
Wo wir das gerade aufnehmen und im August warst du da, also so lange hat es nicht gedauert, ne?
Nee.
Also ganz viele Menschen, die diesen Podcast gerade hören, die stecken ja vielleicht noch so mittendrin in dieser Angst, ne? Was würdest du denen so aus deiner eigenen Erfahrung vielleicht sagen können oder wollen?
Das, ja, auf jeden Fall. Also ihr schafft das. Es hat viel Mut gebraucht, aber das schafft man auf jeden Fall. Und wenn man feststellt, dass man sich nur noch auf einem Quadratmeter bewegt im Leben, sollte man auf jeden Fall was ändern. Und man schafft das auch alleine. Also klar sind alle anderen auch dabei, aber im Endeffekt muss man selber daran arbeiten und das schafft jeder. Und ganz klar, man sagt ja häufig auch, wenn man nicht selber an sich selber glaubt, wer soll es dann machen? Also es ist schon wichtig, dass man selber davon überzeugt ist und sagt, okay, ich schaffe das. Und genauso habe ich auch diesen Podcast gehört, dass ich gedacht habe, ich schaffe das niemals. Das, was die da erzählen, ja, nee, ist klar, ist ja ganz einfach. Und jetzt sitze ich hier und sage, ja, es braucht viel Kraft und Mut, aber man schafft das. Deswegen nutzt die Chance, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe, sucht sie euch. Weil wenn es erst zu spät ist und ihr sagt, okay, ich sitze nur noch hier zu Hause auf einem Quadratmeter, das ist viel zu schade. Das Leben bietet so viele tolle, bunte Momente, wo man raus kann, Sachen erleben kann. Nutzt das. Das Leben ist zu schade, um in seine 4 Wänden zu warten, dass jemand kommt. Nein, geht nach draußen, macht was. Macht was für euch.
Also ganz großer Mutappell, ne? Ganz, und ich habe gerade dieses ein Quadratmeter Gefängnis vor meinem geistigen Auge. Ja, da sollte wirklich jeder rauskommen, ne?
Ja.
Was würdest du denn jemandem sagen, der jetzt da sitzt und sagt, also bei dir hat das ja geklappt, super Saskia, aber bei mir klappt das sowieso nicht?
Das würde ich so nicht sagen. Jeder ist individuell und natürlich bedarf es individuelle Varianten, das zu heilen. Aber dass natürlich man selber als Person die Grundbasis dafür legt. Und wenn du dich entschieden hast, ich brauche Hilfe und egal, ob das bei allen anderen funktioniert hat, aber ich möchte was für mich tun. Ich möchte wieder freier durchs Leben gehen. Ich möchte einfach wieder leben und ich möchte vielleicht mein altes Leben zurück oder ich möchte ein anderes Leben. Dann nutzt das und mach was draus. Egal, wie es endet, aber du wirst irgendwas Positives auf jeden Fall herausfiltern und damit auf jeden Fall weiterkommen. Da bin ich ganz fest von überzeugt, weil ich natürlich auch am Anfang gedacht habe, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so das Passende für mich ist, aber ich bin super froh, dass ich das gemacht habe und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, das zu machen. Bucht euch einen Termin bei Martina und die hilft euch garantiert.
Also ich bin ganz gerührt von deinem großen Appell und den mutmachenden Wörtern für all die da draußen sind. Ich kann das auch immer nur sagen. Ob man garantiert sagen darf, weiß ich nicht. Aber also wir geben wirklich unser Allerbestes. Also sowohl alle Mitarbeiterinnen am Telefon, die Vera, die Sarah und ich, wir geben uns wirklich, wirklich viel, viel Mühe. Ja, genau. Was würdest du denn heute sagen, was ist der größte Unterschied zwischen deinen beiden Leben, wenn es das gibt?
Auf jeden Fall die freie Art und Weise zu leben, rauszugehen und nicht sofort, wo muss ich hin, wie geht's mir, sondern wirklich einfach, ich gehe raus und denke, super, was mache ich jetzt? Gehe ich links rum, gehe ich rechts rum und ich muss nicht überlegen, wenn ich rechts rum gehe, wo lande ich da und kriege ich da was zu trinken, was zu essen, sondern wirklich einfach dieses unbeschwerte, einfach loslegen, was zu machen, ohne groß drüber nachzudenken und einfach, ja, zu leben, spontan zu sein, flexibel, Sachen zu erleben. Die besten Sachen entstehen sowieso aus Spontanität und Flexibilität, wenn man sagt, ey, yo, wir fahren jetzt mal eben nach Holland. Da erzählt man in 30 Jahren noch von. Wenn man natürlich sagt, ja, ich habe entschieden, heute auf dem Sofa zu bleiben, nicht so.
Ach Mensch, liebe Saskia, wie schön und wie erfrischend dieser Talk mit dir. Also, wir kommen so langsam zum Schluss. Ich danke dir so sehr, dass du so offen heute über deinen Weg gesprochen hast. Und ich weiß halt auch, wie viel Mut das kostet, über diese Angst zu sprechen. Und vor allen Dingen natürlich auch, wenn man weiß, dass ganz viele Menschen zuhören, ne? Und ich glaube, was deine Geschichte auch so wertvoll gemacht hat, ist genau das, weil du zeigst, so wie du sprichst, dass Veränderung halt wirklich möglich ist. Also nicht, weil man plötzlich keine Angst mehr hat, sondern weil man lernt, wieder größer zu leben als die Angst. Also das ist eigentlich das, was du in den letzten Sätzen so toll beschrieben hast. Also
ja,
vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
Ja, vielen Dank, dass ich danke, da sein
danke
durfte.
Danke dir recht herzlich.
Und ich kann nur alle ermutigen, was dagegen zu machen. Es wird besser, auf jeden Fall.
Vielen, vielen Dank. Ja, und wenn du gerade zuhörst und dich vielleicht in vielem wiedergefunden hast, was Saskia da geteilt hat, du bist mit dieser Angst nicht alleine. Das hat Saskia auch ein paar Mal gesagt. Und es gibt Wege heraus. Und der erste Schritt, der ist oft ja vielleicht nicht so einfach zu gehen, aber es im Grunde genommen liegt er halt nur bei dir, ne? Bei dir, du musst den ersten Schritt machen und dann passiert halt was Gutes. Alles, alles Liebe und alles Gute. Und ich darf noch gerade darauf hinweisen, es kommt ja auch gleich noch ein Bonustrack.
Bonustrack.
Und wie immer möchte ich am Ende noch einen kleinen Gedanken für dich dalassen, wenn du selbst von Emetophobie betroffen bist. Viele Betroffene glauben, sie hätten ein Magenproblem oder ein Angstproblem. In Wirklichkeit ist es sehr oft ein Sicherheitsproblem des Nervensystems. Dein Körper hat irgendwann gelernt, das ist gefährlich. Auch wenn dein Verstand weiß, das ist es nicht. Und genau deshalb reicht reines Verstehen oft nicht aus. Man kann noch so viel wissen, wenn dein Nervensystem auf Alarm steht, fühlt es sich trotzdem real an. Der Weg heraus besteht deshalb nicht darin, gegen die Angst zu kämpfen, sondern darin, dem eigenen System wieder Sicherheit beizubringen eigentlich. Ja, und das passiert halt durch kleine Schritte. Verstehen, was passiert, Sicherheitsverhalten dann langsam zu verändern, das Gedankenkarussell stoppen zu lernen und vor allen Dingen auch wieder positive Erfahrungen zu machen. Und was ich wirklich nach vielen Jahren sagen kann, die meisten Menschen unterschätzen, wie veränderungsfähig ihr Nervensystem ist. Und wenn du gerade zuhörst und denkst, bei mir ist es aber besonders schlimm, genau das denken fast alle am Anfang. Und trotzdem sehe ich immer wieder, Veränderung ist möglich. Nicht perfekt, nicht linear, aber möglich. Und vielleicht ist genau heute dein Moment, den ersten kleinen Schritt zu machen. Ich wünsche dir dafür wirklich von Herzen alles Liebe und Gute. Deine Martina.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, diese Folge konnte dir helfen. Wenn du Fragen, Feedback oder Themenvorschläge hast, schicke uns gerne eine Mail an me@fmat-coaching.de. Ebenso würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du den Podcast abonnierst und eine kurze Bewertung hinterlässt. Danke und bis bald.